Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
So, Schluss mit Winterpause, Winterschlaf, zumindest was unser kleines, süßes Podcast-Format Streifendienst 1902 angeht. Tim.
Ja, Nils, du bist wieder da.
Ich bin wieder da. Ich meine, ich habe ja viel verpasst, wenn man so will. Also zumindest aus beruflicher Sicht ist ja natürlich nicht so, als hätte ich das alles nicht verfolgt, was ihr so getrieben habt und auch was der Spielverein natürlich gemacht hat. Sportlich, aber ja, ich musste mich auch gerade kurz sammeln. Wie geht dieses Podcast nochmal?
Du hast es noch hingekriegt.
Frohes neues Jahr zusammen an dieser Stelle. Das kann man, glaube ich, bei der ersten Folge im neuen Jahr noch sagen.
Absolut, auch von mir.
Tim, wir haben kurz zum Hintergrund uns hier hingesetzt mit unserem Podcast Besteck. Ja. Nicht im Studio heute, sind aber im Sender bei Radio Duisburg. Ist gerade noch dunkel draußen.
Wir sind die Frühschicht,
parallel läuft unsere Frühsendung allerdings, und das kann man, das ist ja auch bekannt, das ist ja früh im Jahr, das heißt, es ist noch nicht so viel los bei uns im Sender, es sind so die üblichen Meldungen, das Neujahrsbaby wurde geboren, dann Hochwasser beschäftigt uns natürlich auch in Duisburg, allerdings muss man ja sagen, nicht so krass wie in anderen Teilen Deutschlands.
Nee, da haben wir noch Glück gehabt, das stimmt.
Und da haben wir gesagt, komm, dann zeichnen wir jetzt ganz spontan mehr oder weniger die erste Folge auf. Wir haben natürlich schon Themen. Wir reden heute über Kasper Janda vor allem, über Baran Mogultay, also über die kommenden Abgänge von Top-Talenten. Und wir können gerne darüber diskutieren, ist das nicht genau das, was wir wollen als Ausbildungsverein MSV Duisburg? Läuft das alles gut ab? Stellen wir uns, kann es so weitergehen? Was klappt daran? Was fluppt am Ausbildungsverein inzwischen? Was vielleicht nicht? Wie hätte man Kasper Janda vielleicht schon jetzt gehen lassen können? Das ist ein Thema auf jeden Fall. Wir schauen auf den Trainingsauftakt. An der Westender Straße wird wieder gekickt. Es gibt einen Trainingsgast. Und ich würde sagen, wir können so einen kleinen Ausblick auch schon wagen. Was wünschen wir uns? Wie fühlen wir uns jetzt, nachdem wir auch mal ein paar Wochen Zeit hatten, den Sieg gegen Freiburg 2 zu verdauen? Ich habe es die Tage schon im Radio gesagt, es ist irgendwie eine bittersüße Winterpause gewesen, und das ist noch sehr optimistisch formuliert, weil auf der einen Seite guckst du natürlich auf die Tabelle, bist nach wie vor Vorletzter, auf der anderen Seite hat mir das Spiel gegen Freiburg auch Hoffnung gemacht. Klar, kannst du jetzt wieder sagen, und ihr habt ja auch schon drüber gesprochen, als ich nicht da war, Freiburg hat nicht viel auf den Platz bekommen.
Absolut.
Auf der anderen Seite hast du aber endlich mal dein Spiel gut gemacht, also defensive Wackler, keine Frage, Standardanfälligkeit, müssen wir auch nicht nochmal groß und breit drüber reden, aber 4 Tore zu schießen in einem Spiel, das erschien ja noch vor einigen Wochen unmöglich.
Ja, das stimmt. Ne, da hatten wir dann ja auch nicht mit Häme gespart, wenn man sich dann das ein oder andere Zitat in den Kopf ruft, von wegen, ich stehe für viele Tore, was unser Cheftrainer ja irgendwie am Anfang seiner Zeit bei uns gesagt hat. Und das ist ja sehr schlecht gealtert, aber inzwischen muss ich sagen, jetzt, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, natürlich ist in den letzten Spielen eine Entwicklung zu sehen gewesen.
Ja.
Und auch gegen Dresden, die weit, weit überlegen waren natürlich, aber auch da fand ich zumindest den Ansatz richtig und kämpferisch sowieso. Das kann man denen jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr vorwerfen. Also, dass man das Gefühl hat, man ist mit Schommers unzufrieden oder man ist damit unzufrieden, wie das gelaufen ist alles. Das sieht man zumindest nicht anhand von Leistung, also anhand von Engagement.
Ja. Machen wir die Folge doch genauso auf, ne? Ich meine, worauf können wir jetzt bauen in den kommenden Wochen? Es geht ja los gegen 60, dann Hallescher FC.
Es sind ja absolute Schicksalswochen direkt zum Anfang. Ne?
Also wir können uns ja mal kurz, um euch auch wieder reinzuholen, ich meine, das ist ja das Erste, was man macht, wenn man ein paar Wochen auf dem Platz nichts los war, man macht die Tabelle auf. Und das muss man vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen. Man hätte ja vor der Saison niemals gedacht, dass wir das schon wieder sagen müssen. Also, dass der MSV Duisburg sich in Abstiegsduellen befindet, erstens. Und zweitens, dass 1860 gegen den MSV im Prinzip ein Kellerduell ist, denn es geht ja am 20. Januar los gegen München und die stehen jetzt auch nicht bedeutend besser da auf dem 15. Tabellenplatz, 20 Punkte, wir stehen da mit 16 Punkten, das heißt, du kannst München auch richtig tief mit reinziehen und danach Halle ja genauso, 17. Also
beide Mannschaften haben übrigens noch ein Spiel weniger als der MSV.
Das muss man noch dazu sagen. Muss man auch erwähnen an dieser Stelle. Dennoch ist es so, Schicksalsspiel ist schon die richtige Bezeichnung. Natürlich könnte man jetzt sagen, theoretisch könnten ja beide Teams schon 3 Punkte mehr haben.
Klar.
Okay, ist gut, ist fair. Aber wenn man jetzt den Ist-Zustand sich anguckt, dann sind das extrem wichtige Spiele, die da anstehen. Und jetzt die Frage, kann der MSV Duisburg jetzt drauf aufbauen? Ne? Auf der einen Seite ist so eine Pause natürlich toll, weil du jetzt noch ein bisschen, erstmal hattest du Zeit zu regenerieren, vielleicht auch mal einen Kopf frei zu bekommen. Ich glaube, das ist für den Spieler und vielleicht auch für den Staff genauso wichtig wie für uns Fans.
Und du bist mit einem positiven Gefühl
reingegangen. Und das ist die Gefahr, die so eine Pause auch birgt. Ne? Jetzt machst du da gegen Freiburg Lärm und schickst auch ein ganz klares Lebenszeichen aus. Aber in den Flow kannst du dich nicht spielen, weil klar ist, jetzt ist erstmal Weihnachten, jetzt ist Jahreswechsel, dann ist die Winterpause vorbei, dann gerät man langsam wieder ins Training. Also du hast ja keine Chance, in Flow zu kommen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kannst du regenerieren, kannst dann, wenn du wieder ins Training einsteigst, kannst dann noch einige neue Sachen ausprobieren. Es gibt Pros und Kontras, sagen wir mal so.
Also ich habe das Ganze so kurz zwischen den Jahren, nahm ich das Ganze für mich eher negativ wahr, muss ich sagen. Also mein Gefühl und auch das, was an mich herangetragen wurde von Freunden und Bekannten, wenn es um das Thema MSV ging, war eigentlich ja blöd, dass die Winterpause jetzt kommt.
Ja.
Das war eher der Tenor, weil man diesen Vibe und diese gute Stimmung ja irgendwie mitnehmen wollte und jetzt so ein bisschen endlich mal wieder eine Welle hatte, die getragen wurde. Und
auch nach Dresden, ne? Also Dresden, Dresden am Ende, wenn man das Ergebnis sich anguckt,
und auch teilweise die Gegentore,
und die Gegentore, aber man ist ja aus beiden Spielen, also Dresden und Freiburg rausgegangen und hat gesagt, ja, irgendwie, also das scheint ja nicht nur ein Zucken zu sein, dass da irgendwie Nervenenden noch berührt werden, da scheint ja Leben drin zu sein und auch dieser Wille, ne?
Seit Saarbrücken sehe ich eine Tendenz, die sich ja auch darin widerspiegelt, dass wir in Saarbrücken unentschieden, dann gegen Lübeck gewonnen, dann auch in einem unangenehmen, kalten, dreckigen Spiel gegen Aue 1-1 gespielt haben. Wie gesagt, im Winter nach Aue fahren, stelle ich mir auch nicht schön vor, tiefer Platz auch. Und dann natürlich die Niederlage gegen Dresden, eingepreist, wie gesagt, kein Problem. Und dann aber der Sieg gegen Freiburg und vor allem hat man Freiburg in der Hinrunde nur 1-1 gegen die gespielt.
Ne? Genau, das war das, ich erinnere mich noch ganz genau, als wir drüber geredet haben, das erste Spiel der Spielzeit und hatten wir noch eine Euphorie. War das nicht der Seitfallzieher auch von Marvin Sänger?
Genau.
Ja, ne? Da, ja, wo
das
man
Tor von Marvin Sänger und die Verletzung von Pledel. Oder war es die Verletzung von Pledel oder von Kölle? Oh, da werfe ich das jetzt durcheinander. Einer von beiden hat sich im Spiel verletzt.
Ich glaube Pledel im ersten, Kölle im zweiten Spiel tatsächlich.
Also ne? Korrigiert uns gerne, wenn ich da jetzt gerade durcheinander komme. Es war ja sehr schnell aufeinander, aber das waren ja dann die Spiele, wo man dann auch noch gar nicht wusste, wie die Freiburger spielen. Klar, dass die Freiburger, dass wir jetzt in der Rückrunde, wo die Freiburger jetzt auch das quasi mit sehr vielen schlechten Erfahrungen irgendwie angereist kamen, so, das ist natürlich eine andere Vorzeichen, als wenn du das erste Spiel spielst, wo du noch unbelastet bist.
Ja.
Das sehe ich natürlich, aber trotzdem war es jetzt zumindest so ein Fingerzeig, dass man sagt, ey, gegen sowas wie Freiburg, die verunsichert sind, ist eine super junge Mannschaft, die den 18-Jährigen auf die 6 stellt, auch wenn er talentiert ist, so, das macht allein die Erfahrung unserer Spieler weg, aber das ist natürlich der Fingerzeig, es geht ein Stück weit nach oben, ich will jetzt hier nicht eine riesen Euphoriewelle lostreten, das schaffe ich glaube ich auch nicht, finde, dass man da zumindest zeigt, also solche Mannschaften lassen wir doch noch klar hinter uns.
Wir können jetzt auch positive Statistiken mal irgendwie konstruieren, aber ich stehe ja darauf, Optimismus auszulösen. Wenn du sagst, du hast aus den letzten 4 Spielen im vergangenen Jahr insgesamt 7 Punkte geholt, dann spricht das schon eine ganz andere Sprache als in den Wochen und Monaten davor.
In der Zeit, wo es gut lief oder teilweise, man muss ja sehr weit zurückdenken, wenn man an Zeiten denken will, die gut liefen. Aber sagen wir mal, da, wo es nicht ganz scheiße lief, war ja letzten Sommer, also im Sommer 2022. Da haben wir dann ja so eine kleine Siegesserie gehabt.
Wir sind schon wieder an dem Punkt, ne? Wir haben schon wieder so eine gewisse Euphorie. Ich weiß gar nicht, woher wir das nehmen immer wieder.
Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl,
das fällt uns doch wieder auf die Füße, wenn München uns 0-6 wegrasiert.
Was hast du jetzt gesagt? Ich hab's einfach über. Beziehungsweise, was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstehen können.
Ja,
ist so, so ein bisschen die Duisburg-Demenz.
Weißt du, schön.
So,
ja,
so, ne? Irgendwie. Man wird mal wieder mit Scheiße beworfen, geht nach Hause, schläft drüber und ist dann wieder, ach, ist irgendwas passiert? So, ich glaube, nur so hält man das Leben in dieser Stadt und mit dem Verein auch wirklich aus, indem man halt sagt, ja, ich habe so aus den Augen, aus dem Sinn, ich habe es vergessen, ich bin einfach wieder voll guter Dinge. Natürlich ist es nicht so, natürlich vergessen wir nicht, aber ja, ich merke auch schon wieder, dass ich sage, ey, ich halte mich wirklich an jedem Strohhalm auf. Ja. Ich halte mich wirklich, so jeder kleine Aufwärtstrend ist für mich okay, ich hab's noch nicht aufgegeben.
Ja.
Und das ist ja aber auch so, ganz ehrlich, wir könnten jetzt ja die Hände in den Schoß legen und sagen, yo, gucken wir uns jetzt an, wir unken jetzt, bis es dann wieder besser läuft. Und dann springen wir wieder auf den Zug auf.
Ja.
Ist doch falsch. Wir springen jetzt, ich bin auch immer gerne der Startpunkt einer kleinen Euphorie oder von etwas schön zu reden. Oder wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Das kann alles, wie du schon sagtest, sehr, sehr, sehr schnell vorbei sein. Sobald wir gegen Halle und 1860 den Kürzeren ziehen.
Aber ich glaube, wir sind da auch tatsächlich nicht die Einzigen, wenn du überlegst, wie wenig im Stadion gegen Lübeck zum Beispiel los war.
Auch gegen Dresden, ne? Fand ich es war es nicht.
Ja, aber du setzt einen Punkt, indem du ein 1-0 holst zu Hause gegen Lübeck und schon ist gegen Freiburg 2 im Stadion wieder deutlich, also das heißt deutlich, aber eine Ecke mehr los. Ne? Also
es roch halt auch ein bisschen mehr nach, heute gehe ich nicht mit einer Scheißlaune nach
Also Hause. Diese, was waren das, 8100 gegen Lübeck, das war ja wirklich ein Tief. Punkt. Und dieser Abwärtstrend hat sich ja zumindest jetzt in den letzten Spielen vor der Winterpause, in dem letzten Spiel vor der Winterpause zu Hause nicht fortgesetzt. Mhm. Na?
Gut. Wir hatten jetzt 9250 gegen Freiburg.
Ja. Ich, ne? Ja, wir sind schon nochmal wieder 1000 mehr als gegen Lübeck, will ich nur sagen. Ne? Vielleicht ist Freiburg, und Freiburg 2 ist jetzt nicht der attraktivere Gegner als Lübeck. Also ich glaube, die tun sich dabei.
Nee.
Und ich glaube, ihr wart ja wahrscheinlich auch im Stadion oder habt es vielleicht auch im TV gesehen. Freiburg hatte vielleicht 3 Fans dabei oder so. Oder Mama, Papa.
Du meinst die da gegenüber?
Ja.
Das waren doch Leute vom Stadion, die da gesagt haben,
ja,
ist
oder
eh
so.
Nichts los.
Oder irgendwie Mama, Papa und die Geschwister von einem Spieler oder so. Lag nicht an Freiburg, dass dann 1000 mehr wieder da waren als im Vergleich zum Lübeck-Spiel. Ne, gegen Dresden kannst du natürlich sagen, da haben die Dresdner schön am Zuschauerschnitt gedreht, keine Frage. Also wir können festhalten, es gibt zumindest den gesunden Optimismus, so gesund wie man ihn halt noch haben kann, in unserer jetzigen Situation zu sagen, der MSV Duisburg ist noch nicht tot.
Nein, davon bin ich weit
entfernt. Also wir können festhalten, du und ich denke mal viele da draußen von unseren Zuhörern und auch von den anderen Fans sagen, naja gut, die letzten Spiele vor der Winterpause haben gezeigt, dass man dann in dieser angebrochenen Rückrunde, die ja jetzt weitergeht nach der Winterpause, doch noch was reißen kann.
So. Gut, ja.
Und vor allen Dingen hast du jetzt richtungsweisende Spiele. Ne? Kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein, dass du jetzt direkt wieder mit den ersten Pflichtspielen solche wichtigen Matches hast, aber gut.
Bin super aufgeregt, deswegen muss ich auch
natürlich sagen.
20. Januar geht's los gegen 1860.
Dann 3 Tage später schon gegen Halle, also
oh, ey, das sind absolute Decider-Wochen. Ne? Wahnsinn. Was machen wir, wenn wir beide Spiele verlieren?
Ich wusste, dass du das sagst. Ich rede da aber jetzt noch nicht mit dir drüber, weil wir haben noch einige Folgen, bis es überhaupt soweit kommt. Da können wir uns den Kopf drüber zerbrechen, wenn es soweit ist. Wenn wir gegen München verlieren, dann können wir gerne in der Folge nach München drüber reden, was wir denn jetzt machen. Aber genau.
Okay, dann frage ich anders. Was ist denn deine Erwartungshaltung gegen München? Einfach mal jetzt vorneweg gefragt. Also wenn du jetzt drüber nachdenkst, du hast ja auch so ein bisschen von so einer kleinen Euphorie, will ich jetzt mal nicht sagen, aber ne, du meinst, ja, es ist schon ein gutes Gefühl mit... Was glaubst du?
Gesunder, vielleicht doch leicht krankhafter Optimismus, so würde ich es dann nennen.
Ja, schon irgendwie. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es schwierig, das einzuschätzen.
Ich erwarte.
Fänd ich es interessant, wie du.
Ja, kann ich gerne was zu sagen. Vielleicht finden wir so die Überleitung zum nächsten Block, den wir uns für heute vorgenommen haben. Ich erwarte, dass zum Beispiel, also, dass Anders. Ich erwarte, dass Sebastian May nicht Mittelstürmer spielen muss, weil wir vielleicht jemanden neuen haben, der das besser kann.
Mhm.
Ne? Und okay. Das ist ja gar nicht fies gemeint gegenüber Sebastian May. Der ist halt Innenverteidiger, ne? Und dafür macht er es schon ganz gut. Also, das wäre ein Wunsch. Einer meiner Wünsche wäre, dass wir einen Knipser bekommen, der uns auch wirklich kurzfristig, nicht mittelfristig, also wenn es nicht anders geht, dann ist es halt so, der uns kurzfristig hilft. Ihr habt ja über Golden geredet, vor der Winterpause.
Ja, ist dieses Gerücht, das ja so ein bisschen im Raum
stand.
Dass
so einer kommt, ob er jetzt aus Düren kommt oder aus Aachen oder aus Köln oder weiß ich nicht woher, das ist mir eigentlich ganz egal. Das wäre mein Wunsch, dass wir gegen München einen haben, den du in den Sturm stellst und der direkt Torgefahr ausstrahlt.
Deine Hoffnungen beruhen schon darauf, dass bis dahin externe Verstärkung.
That's it. Also genau das ist meine Hoffnung.
Und das ist das, was euch optimistisch stimmt. Jetzt angenommen, die Mannschaft hat bis dahin keine Verstärkung, weil die Verhandlungen zäh sind, weil sich der Spieler für jemand anderes entscheidet, etc. pp. Was stimmt dich dann da positiv?
Rein
aus unserer Kraft heraus, ohne externe.
Ja gut, dann stimmt mich das positiv, was ich schon gegen Freiburg gesehen habe. Also dann stimmt mich positiv, dass wir eine Innenverteidigung stellen können, die auch ohne Sebastian May funktioniert.
Absolut.
Die Nachjustierung braucht. Ne? Ruhende Bälle haben wir gesehen, sind ein Problem. Du hast einige, ich nenne sie mal Konzentrationsschwächen gesehen.
Immer wieder. Das ist
so
ein Ding. Ja.
Im Großen und Ganzen habe ich aber viel schlechtere Verteidigerreihen gesehen bei uns in den letzten Jahren als das, was wir da jetzt angeboten haben gegen Freiburg.
Ja,
ne? Ich würde mich freuen, wenn zum Beispiel den Tobias Fleckstein weiter Spielpraxis bekommt. Ne? Da hast du gesehen, das ist eigentlich ein guter Innenverteidiger, aber ihm fehlt halt, ihm fehlen nur die Minuten auf dem Platz.
Wir werden auch sehen, ob wir ihn vielleicht auch sehen werden gegen München. Ich meine, wir haben jetzt noch, ja gut, es sind noch über 2 Wochen bis dahin, aber Knoll hat ja einen Muskelfaserriss, glaube ich,
ja.
Davon getragen.
Der arme Junge, der in Freiburg über den Platz humpeln musste. Wie lange war es? 20 Minuten, 25 Minuten?
Irgendwie sowas.
Ja.
Ne? Also da ist ja auch noch nichts, ich weiß nicht, wie lange das braucht, ist ja auch mal ein bisschen individuell, ja. Ob sich das aushält und wenn bis dahin dein Wunsch nicht in Erfüllung geht, dass ein neuer Stürmer May im Sturm ablöst, könnte ich mir halt vorstellen, dass wir Bitter und Fleckstein auch in der Innenverteidigung dann sehen.
Davon abgesehen freue ich mich, wenn ich gegen München mehr von Thomas Pledel und Niki Kölle sehe, ist ja klar.
Gerade darauf wollte ich
also
hinaus. Niklas Kölle auch gegen Freiburg mit der Note 1-0 aus. Ich glaube, ist der nicht sogar beim letzten Spieltag Spieler der dritten Liga geworden? Also der Spieler des Spieltags? Ich glaube nämlich ja.
Auf jeden Fall ist der Junge wieder da und er belebte das Spiel ja schon im Prinzip ab der ersten Minute, in der
so
er wieder
krass,
auf dem Platz
ne?
stand.
Auch mit seiner geilen MSV-Friese, ne?
Der Junge, Shoutout an Niklas Kölle. Also,
nochmal, muss man ja nochmal sagen, war ja bei uns schon im Podcast, der ist wirklich 1A, der Junge.
Der ist 1A, hört euch die Folge 1A. Gerne nochmal an, falls ihr es noch nicht getan habt.
Wirklich super
echt gutes Gespräch. Und das
Marvin
ja wirklich,
Knoll übrigens auch, müssen wir an der Stelle auch nochmal sagen.
Marvin Knoll
und
also alle MSV-Spieler, die mit uns schon hier vor dem Mikrofon saßen, echt gute Jungs. Und bei Niklas Kölle, das möchte ich nochmal betonen an dieser Stelle, ich möchte ja gar nicht, Identifikation heißt für mich ja gar nicht, ich bin jetzt hier beim Spielverein, ich habe schon immer in MSV-Bettwäsche geschlafen, aber einfach zu sagen, so ist jetzt mal ein Statement, ja, ich bin sehr frisuraffiner Typ, ja, und ich lasse doch einfach mal meine Leidenschaft und meine Motivation mit in meine Frisur einfließen, das ist für mich ja schon Identifikation, du musst ja nicht sagen, Meidericher Spielfeind für immer, aber ich finde, das sagt ein bisschen was aus über ihn und das deckt sich auch mit dem, was er so im Podcast gesagt hat bei uns, als er da war, ne, so, und jetzt hat er natürlich die Relevanz seiner Rückkehr auf den Platz mit diesen 2 Toren gegen Freiburg nochmal veredelt, geiler Typ, aber genauso wie, also ich finde, also Thomas Pledel genauso, ne? Die bringen Zug rein und die sind auch mutig, ja. Wenn da Thomas Pledel irgendwie im 16er keine Möglichkeit sieht, den Ball abzulegen, einfach gesagt, ich mache jetzt mal einen Fallrückzieher, ne? Das sind mutige Aktionen, die das Spiel nach vorne beflügeln, ne? Auch wenn der jetzt nicht vielleicht mal nicht das Aluminium kratzt oder so, berührt oder so, ne? Einfach mal Aktionen, einfach mal Abschlüsse und das wünsche ich mir auch. Mehr von Kölle und Pledel. Wie gesagt, ich klammer die ganze Zeit die Möglichkeit der Neuverpflichtung aus, hast du mich ja drum gebeten. Also im
ja, Prinzip. Weil das so eine Variable ist, die wir nicht einschätzen können, ne?
Ja.
Na klar.
Nee, aber das auf jeden Fall. Ich fand Joshua Bitter auch auf der rechten Verteidigerposition.
Fand ich richtig gut.
Da sehr belebend fürs
dieses
Spiel.
Dieses Jahr nochmal auch gezeigt, dass er das auf der Innenverteidigerposition wirklich gut macht.
LV musste ich jetzt zeigen. Wie es da weitergeht.
Ich denke, da werden wir weiter Tim Köter sehen. Könnte ich mir
vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber gut, Köter, der bringt eine unglaubliche Geschwindigkeit mit, das muss man sagen. Und sonst muss man gucken, wie er sich auf der Position entwickelt. Ist ja eigentlich als LM gekommen und nicht als Linksverteidiger.
Da ist natürlich immer die Gefahr, dass er hinten das wendet, ne? Er ist aber, der ist ja halbwegs schnell. Ne?
Ist schon ein flotter Kerl, ja.
Dann kann er vielleicht so die Defizite, die er irgendwie hat oder Lücken, die er reißt, wenn er zu weit nach vorne aufgeht, dass er das irgendwie schließt.
Ja.
Mit den Rückraum schnell wieder geschlossen hat, wenn er irgendwie mal falsch stand. Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, wie sich unsere Innenverteidigung jetzt, die ja zum Glück mal nicht das absolute Trauerspiel war.
Nein, ne? Wirklich
aber
nicht.
Es ist ja genauso scheiße, wenn es vorne nicht rappelt.
Tim, es ist doch der Wahnsinn.
Voll.
Voll, oder?
Ja, voll.
Der Spielverein hat 2 Spiele in Folge gewonnen.
Das druckst du am besten aus und rahmst du dir ein.
Würde ich gerne, aber geht nicht.
Hä, wie?
Ich habe keinen Drucker.
Da gibt's doch jetzt eine ganz einfache Lösung.
Echt jetzt?
Echt jetzt. Geh einfach zu den Jungs und Mädels von Bürosysteme Lilienthal. Die beraten dich, verkaufen dir den passenden Drucker und richten dir das Ding am Ende sogar ein.
Also quasi 3 Punkte?
Immer.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, aber ganz kurz auch nochmal zu Marvin Knoll. Ich finde das, das unterstützt nochmal meine Frage von vor ein paar Monaten, wo ich gesagt habe, warum kann denn Marvin Knoll sich nicht etablieren? Warum wird er kein Stammspieler? Der Mann, nicht nur sein Einsatz, nicht nur, dass der in jeden Zweikampf reingeht mit aller Härte, aber Übersicht. Nein, der ist auch nonstop am Kommunizieren. Bei jeder Aktion, ob sie nun verunglückt ist oder gut war, geht er zu seinen Mitspielern, klatscht ab, klopft auf die Schulter, ne? Also, der ist im Prinzip, der ist nur am Kommunizieren, ne? Die ganze Zeit, ohne Unterbrechung und zeigt dabei noch unglaublichen Einsatz.
So haben wir den doch aber auch damals wahrgenommen.
Ja, natürlich.
Oder? Wir haben ihn doch als sehr kommunikativen, nicht überheblichen, nicht abgehobenen, sondern einen sehr down to earth, der sich halt auch mit der Stadt und dem Verein identifiziert. Der sagte ja, ich fühle mich hier pudelwohl.
So, und deshalb, dass der nicht früher irgendwie in der Mannschaft etabliert war, als Stammkraft meine ich jetzt, ne? Hat mich gewundert. Und jetzt ist er da und zeigt, was er kann. Geduld zahlt sich aus. Ne? Das gilt nicht nur im Profifußball, sondern glaube ich, kann man sagen.
Und Niklas Kölle, um da wieder den Bogen zu schlagen, ne, die unsere beiden Gäste gewesen sind, ist in meinen Augen mit Plädel derjenige, der den Karren so ein bisschen auch zuletzt aus dem Dreck gezogen hat. Ja. Boah, hat man das gemerkt?
Dynamik!
Die Dynamik da wieder da war.
Ja.
Ist halt auch die Frage, sind das die einzigen, die im Moment so einigermaßen in Normalform sind, ne, weil sie halt auch viele der Spiele nicht mitgemacht haben, weil sie verletzt waren, dadurch aber halt auch diese Negativspirale eher von außen mitbekommen haben und nicht Teil dieser Spirale waren.
Ja, ich habe jetzt hier kein psychologisches Gutachten liegen oder so, aber
ich denke mich da
die Vermutung, nein, ich meine, die Vermutung gibt's ja.
Aber du merkst es auf jeden Fall, ne? Du merkst es auf jeden Fall, dass die gefehlt haben und dass Teile der Mannschaft einfach zu schlecht sind für die dritte Liga, zumindest nach jetzigem Stand. Ich sage Teile der Mannschaft. Ich nenne auch keine Namen. Da kann sich jeder selber seine Gedanken drum machen. Mhm. Aber ich finde, Teile der Mannschaft sind dieses Jahr nicht drittligatauglich. Das hätte ich vielleicht vor der Saison nicht gesagt. Aber es ist ganz wichtig, wie man sieht, dass wenn Teile zurückkommen, dass die Mannschaft dann insgesamt doch besser funktioniert. Und das sind halt vor allem die Schienenspieler, die sehr, sehr lange ausgefallen sind und jetzt zurück sind. Da müssen wir auf jeden Fall hoffen, dass das, war ja beides Schulterverletzung, also jetzt nicht, wo man sagen muss, oh, nicht, dass das jetzt wieder akut aufbricht. Das war ja schon sehr viel Pech.
Ja. So, Trainingsauftakt.
Trainingsauftakt, genau.
So, die Meiderecher trainieren wieder und haben einen Gast dabei.
Daniel Ontuzans heißt der Mann. Als ich das las, dachte ich, oh, irgendwo in meinem Kosmos, hast du den Namen doch schon mal gehört, aber keine Ahnung. Dann hab ich nachgeguckt, der hat letztes Jahr für die zweite Mannschaft der Freiburger noch gezockt und ist in München bei den Bayern ausgebildet worden, ist aus Lettland, ist 23 Jahre alt und seines Zeichens Rechtsaußen oder offensiver Mittelfeldspieler, kann er auch Linksaußen. Tatsächlich auch schon 7 Spiele für die lettische Nationalmannschaft gemacht, hört.
Was war das denn? Das war doch gehässig.
Das war doch nicht gehässig, die lettische Nationalmannschaft, das freut mich doch. Nein, sein Werdegang ist so ein bisschen, der ist dann, nachdem er jetzt sich in Freiburg wohl nicht durchsetzen konnte, ist er diesen Sommer in die lettische Liga gegangen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß halt nicht, warum dieser Schritt, ob das persönliche Gründe waren, ob er gesagt hat, ich bin 23, ich möchte mich da nochmal ausprobieren. Er ist dann zu einem Verein, RFS heißt der, wie das ausgesprochen, also was genau das jetzt im Einzelnen bedeutet, müsste ich gleich mal kurz nachgucken.
Aber was man schon mal sagen kann, ich meine, wir werden ja in den nächsten Tagen erfahren, wie er sich anstellt.
Ja, ja.
Ist ein Spieler, der nun ablösefrei zu haben ist. Vertrag ist zum 31. Dezember ausgelaufen bei Riga.
Ja, genau. FK RFS ist Footballer Clubs Rigas Footballer Skola. So.
Ja.
Ihr wolltet es alle wissen, jetzt wisst ihr es.
So, und jetzt ist er zurück nach Deutschland gekommen und trainiert beim Spielverein mit. Was kann man über ihn sagen, davon abgesehen? Das ist natürlich ein junger Spieler, hat schon Erfahrung in der dritten Liga gesammelt.
Ein bisschen zumindest, ja. Also man kann sagen, dass er zumindest hier in der Jugend, dass er erstens hat er auch einen deutschen Pass, zweitens, also er spricht fließend Deutsch, das ist ja zum Beispiel ganz wichtig, dass man
kommunizieren kann,
dass man jetzt nicht jemanden holt, der komplett neu ist. Also wenn es jetzt hieß, wir holen jetzt jemanden aus Riga, hätte ich gesagt, das kann jetzt nicht einfach funktionieren. In der dritten Liga hat er halt letzte Saison für die Freiburger 10 Tore gemacht und aber auch ein Tor geschossen. Ne? Ja. Immerhin. Also und das dann auch noch gegen Meppen in der 89. Minute. Also er war immer nur ein Wechselspieler, also auch bei Freiburg 2 war er jetzt nicht das Gelbe vom Ei und gehörte auch nicht zum Stammpersonal. Ja. Wie gesagt, seine Ausbildung bei den Münchner Bayern, das ist schon ganz cool.
Ja, aber man muss das einordnen. Transfers in der Winterpause sind ja so eine Sache für sich. Das ist ja nicht so wie beim Sommertransferfenster, wo unglaublich viel Bewegung drin ist. Du musst natürlich, gerade wenn dein finanzieller Spielraum begrenzt ist, auch immer gucken, was ist überhaupt möglich. Ne? Gucke ich auf vereinslose Spieler, sind irgendwelche Verträge zum Ende des Jahres ausgelaufen? Wo kann ich vielleicht attackieren, wo noch Vertrag besteht? Ne?
Der Mann passt auf jeden Fall, ne? Der Mann passt da auf jeden Fall, wo du es schon richtig sagst. Ist ein sehr schwieriges Transferfenster im Winter, nicht viel Bewegung. Und dann willst du natürlich auch irgendwie auch noch diesem Transfergefüge, das der MSV sich ja selber auch so ein bisschen aufgelegt hat, so ein bisschen gerecht werden.
Ja.
Also du holst jetzt wahrscheinlich keinen 32-Jährigen. Aber auch wenn er hilft, bitte. Ist mir scheißegal, wie alt er ist. Aber ne, natürlich, man guckt dann auf den hin und sieht, ach guck mal, das ist schon wieder so dieses typische Spieler, gute Ausbildung, sehr gute Ausbildung.
Ja.
Und dann gab es so einen kleinen Karriereknick. Und da sagt der MSV, komm, wir geben dir hier nochmal die Chance.
Ja.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass der MSV bei Spielern sagt, die geile Ausbildung hatten, aber dann irgendwo...
Gut, jetzt ist er als Testspieler bei uns, ne? Ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, ob der aber für uns was reißen wird. Ich lass uns ein bisschen zum Thema spekulieren. Was glaubst du denn, Tim, es geht um Gefühl jetzt. Gab ja auch noch relativ wenig Kommunikation vom Spielverein. Das geht ja jetzt erst so wieder los, dass so langsam aber sicher auch die ersten Pressegespräche wieder stattfinden, ne, dass man sich mal austauscht und seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen, was steht bei euch jetzt an? Deshalb nur dein Gefühl, Tim. Was denkst denn du?
So Daniel Ontuzan?
Nein, generell. Was meinst du, was der MSV Duisburg jetzt noch aus dem Hut zaubert insgesamt? Also quantitativ? Qualitativ ist ja schwierig zu sagen, aber was... Wen würde Tim verpflichten, sozusagen?
Wen? Nach einem genauen Namen kann ich
nicht. Wen und wie viele, ne? Und warum überhaupt?
Ja.
Warum ist, glaube ich, relativ klar.
Warum ist klar? Die Winterpause, wie gesagt, ist sehr schwierig, da jetzt jemanden an Land zu ziehen, wo man sagt, da haben wir auch in zwei Saisons noch was von. Das wäre dann ein großer Glücksgriff. Man muss natürlich sagen, man muss jetzt schon auf den Sommer gucken. Da wird uns ein Janda verlassen, gen Nürnberg. Da wird uns ein Mogultay verlassen.
Ja.
Dementsprechend kann man natürlich schon sagen, wäre es schlau oder wäre es nicht vielleicht besser, jetzt auch schon im Winter darüber nachzudenken, jemanden zu etablieren, der dann nicht im Sommer komplett frisch irgendwie rankommen muss.
Also,
die andere
das
Seite ist, wie viel Qualität kriegst du rangeholt als Vorletzter der dritten Liga?
Ja.
wo ein Spieler dann sagt, ich verpflichte mich doch jetzt hier nicht für 2 Jahre.
Also du würdest auf der einen Seite natürlich gucken, offensive Durchschlagskraft.
Natürlich.
Stürmer,
natürlich.
Außen.
Stürmer brauchen wir nicht drüber reden.
Aber du würdest auch schon mal auf die Sechser- und die Außenverteidigerposition schauen.
Außenverteidigerpositionen sind in meinen Augen auch ganz klare Baustellen nach wie vor. Mhm. Maran Mogultay, müssen wir ja auch noch drüber reden.
Ja.
Ist, kommen wir gleich zu, war in meinen Augen aber auch nie so stark, genauso wenig wie Fälscher, der in meinen Augen auch immer wieder große Probleme teilweise hat.
Ja, das stimmt.
Das sind, an guten Tagen sind das Leute, die gut funktionieren, die sich auch für den Verein reinhängen, aber auch da muss man ganz klar gucken, brauchen wir auf jeden Fall Verstärkung. Und dann natürlich die Durchschlagskraft im Sturm und dann auch Leute hinterfragen, das tun wir jetzt nicht in der Winterpause, aber gen Sommer ist natürlich auch klar, dass wir gucken müssen, ob sich ein Kolja Pusch nochmal weiterentwickelt, beziehungsweise ob ein Kolja Pusch mal ein bisschen Niveau halten kann und ob Ala Berg hier endlich mal aus seinem Formtief rauskommt.
Ja, wird die Zukunft zeigen. Apropos Zukunft, du hast ja bei 2 Spielern jetzt im Prinzip schon Gewissheit. Mhm. Es geht um unsere Youngster, um Kaspar Janda und Baran Mogultay. Sind wir beim Thema Ausbildungsverein wieder. Kurz Zusammenfassung, Kaspar Janda ist im Prinzip schon klar,
ja.
Der geht zum 1. FC Nürnberg und will sich da weiterentwickeln, allerdings wohl erst im Sommer, so wurde es kommuniziert, auch vom Spielverein selbst inzwischen. Baran Mogultay will sich auch, das sagt sein Berater, weiterentwickeln und den auslaufenden Vertrag beim MSV nicht verlängern. So, jetzt hast du 2 Youngster. Sollen wir das getrennt voneinander einmal abarbeiten? Ja, lass uns erstmal über Kaspar Janda reden.
Ich finde schon, dass das sinnig ist, weil es natürlich unterschiedliche Positionen, aber auch andere Vorzeichen.
So, lass uns über Kaspar Janda reden. Punkt 1, keine Überraschung. Es ist ja schon länger bekannt, dass auch Bundesligisten Interesse an ihm haben. Verschiedene Vereine haben um ihn gebuhlt. Holstein Kiel war unter anderem dabei. Nürnberg ist so ein bisschen aus dem Schatten getreten, kann man sagen, jetzt mit der Verpflichtung. Ich glaube, das hatten wir zumindest vorher nicht auf dem Schirm, dass die auch im Rennen sind.
Es gab ja Mannschaften aus
HSV
dem Norden.
HSV hatte man auch gehört.
Genau, HSV oder Kiel. Und die Kieler waren es dann ja auch, deren Unmut oder deren Trauer oder wie auch immer, das quasi, es wurde dann ja an die Kieler Nachrichten lanciert, dass man Jan da nicht bekommt. Also ich glaube, man war dann in Kiel schon ein bisschen enttäuscht und daher kam dann ja auch dann der, also die Nachricht,
ja,
dass Jan da nach Nürnberg geht.
Genau, wurde dann bestätigt, genau. Wenig später. So, jetzt ist ja natürlich, jetzt gibt's da, kann man das natürlich ein bisschen diskutieren noch, das Thema. Wenn Jan da im Sommer geht, dann kann man sich ja relativ leicht ausrechnen, wie viel Ablöse der Mainricher Spielverein bekommt. Nämlich zero.
Genau.
Ist natürlich die Frage, und das haben wir auch, diese Gedankenspiele, die hatten wir ja durchaus schon, wäre es nicht sinniger gewesen, Jan da im Winter gehen zu lassen. Aber das ist natürlich auch auf der einen Seite leicht gesagt, weil die meisten Bundesligisten bei so Nachwuchsspielern, bei Talenten, die sagen einfach, na gut, dann sitzen wir noch aus. Warum sollen wir im Winter Geld für einen Spieler bezahlen, der ja jetzt gar nicht sofort Leistungsträger mutmaßlich bei uns wird?
Wahrscheinlich nicht.
Ne? Warum sollen wir nicht da das Portemonnaie noch geschlossen halten und einfach noch ein bisschen Geduld haben?
Sehe ich genauso. Dazu kommt, da verlasse ich mich, beziehungsweise stütze ich mich jetzt auf Aussagen der Reviersport, kolportiert war ja wohl, dass auch ein Winterwechsel im Raum stand. Ich meine, das Wintertransferfenster ist noch offen und ich würde mich jetzt auch nicht zum Extent wundern, wenn es auf einmal heißt, Janda geht doch noch.
Kann passieren.
Das Statement des MSV ist ein anderes und es lässt kaum Zweifel daran zu, dass Janda uns jetzt auch in der Rückrunde erhalten bleibt. Aber ja. Es war wohl nur so, dass wir Janda nicht sofort abgegeben haben, weil Nürnberg irgendwie laut Reviersport eine Summe von 200.000 Euro aufgerufen hat und das ist in meinen Augen, wenn das stimmt, ne, alles unter dem Disclaimer. Wenn es stimmt, dann finde ich, ist das eine Erpressersumme.
Ja, wenn man überlegt, wie viel mutmaßlich für Hetfa geflossen ist, wäre das natürlich eine Frechheit.
Genau. Ne, also es ist eine Erpressersumme, die sagt genau das, was du gesagt hast. Wir können es aussitzen, Freunde.
Ja.
Take it or leave it. Wir hätten ihn gerne schon im Winter, weil es natürlich gut, dass der schon eine Halbserie da ist, kann so ein bisschen anschnuppern.
Ja.
Und wenn hier die großen Talente von Nürnberg, Jens Kastrop und Can Uzun, mutmaßlich den Verein verlassen, hat man schon ein halbes Jahr den Janda dann im Hintergrund schon mal aufgebaut.
Ja, ja.
Klar. das lässt man sich dann auch gerne 200.000 kosten, aber nicht irgendwie nicht eine mehr, halbe Million, ne? Oder eine Million. Ja, ja, weil man hat ja natürlich nicht den Druck, ne? Man hat andere Vereine wahrscheinlich mit einem besseren Angebot ausstechen können, aber man spart sich dann ja auch die Ablöse. Dann kann man sagen, hier Kasper, gib noch ein bisschen mehr Handgeld oder was auch immer, irgendwelche Annehmlichkeiten. Und ich finde den Schritt auch nach Nürnberg, abseits von unseren Belangen und unseren Interessen, finde ich den für Jander gut. Ja. Und das zeigte absolut, dass man in dem Verein sich weiterentwickeln kann. Wie gesagt, die genannten Kastrop oder Can Usun haben das bewiesen. Und ich denke, Jander kann sich da ins Schaufenster stellen. Ich bin sehr gespannt und ich werde es natürlich auch weiter verfolgen. Genauso wie ich auch einen Fabi Schnellhardt damals immer weiter, der ja auch noch Bundesliga spielt. Ne?
Richtig.
Und bei den Darmstädtern
wieder, ich auch weiter wieder Bundesliga,
wieder Bundesliga spielt. Aber verdient. Und dementsprechend muss ich sagen, ihr könnt euch jetzt alle überlegen, der Verein ist klar, aber ist der Verein klammer, wenn er absteigt ohne Jander? Oder lasse ich die 200.000 Euro, wo sie sind, und sage Nürnberg, wir behalten den jetzt noch. Ich glaube nämlich nicht, dass man für 200.000 Euro jetzt in der Winterpause, nur mal gegengerechnet, ist ja Quatsch, ne? Aber wenn man jetzt sagt, okay, Jander für 200.000, er geht schon im Winter, weil wir brauchen jeden Cent, dann kriegst du doch aber keinen Ersatz für den Abstiegskampf, der Jander-like nur 200.000 Euro kostet.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Das mein Argument ist und war in der Vergangenheit ja ein anderes. Ich habe ja immer gesagt, die Mannschaft steckt so tief drin, dass auch Jander kein Unterschiedsspieler mehr sein kann. Und war er häufig auch nicht. Ich sag, hätte man ein vernünftiges Angebot bekommen, hätte man ihn ruhig ziehen lassen können. Man hätte damit vielleicht das gesamte Mannschaftsgefüge ein bisschen pimpen können. Ne? Aber gut, diese 200.000 Euro, die da im Raum stehen, ob das jetzt stimmt oder nicht, das wäre natürlich, hättest du natürlich nicht wirklich was mitgewonnen, wobei man natürlich im Kontext Meidericher Spielverein immer sagen muss, da zählt ja jeder Taler. Wenn man sich die Anlage anschaut, Kaspar Jander, ja, was er gerissen hat, wie er sich auch entwickelt hat als Nachwuchsnationalspieler, dann zu sagen, den lassen wir kurz nach Beginn der Rückrunde mal eben für ein paar Taler ziehen. Da musst du ja auch dein Gesicht wahren. Da kannst du ja auch nicht sagen, ja, okay, ne?
Wir sind hier der kleine MSV, wir haben eh nichts mehr zu melden.
Ja, also weiß ich nicht.
Schlag nicht zu fest. Nee,
okay. Jetzt bleibt er uns wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich erhalten und ich hoffe, er kann uns auch noch unterstützen.
Das hoffe ich auch,
So, auf der anderen Seite hast du Baran Mogultay, ich hab's gerade schon angerissen, da sagt der Berater, der Junge muss sich weiterentwickeln, auch er wird den Meidericher Spielverein verlassen, will am liebsten eine Klasse höher spielen. Auch da ähnliches Szenario, was den Vertrag angeht, ablösefrei.
Schade.
Wird Mogultay gehen.
Wie ist deine Gefühlslage als Duisburger, dass Mogultay geht? Rein einfach nur mal von der Seele, weil ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht, weil ich habe da so mehrere kleine Takes zu.
Ja, Mogultay hat natürlich auch bei den Fans, würde ich mal einfach mal frech behaupten, nicht ansatzweise das Standing, das Kaspar Jander hat. Ich finde, der hat sich entwickeln können, also der Schritt im Profi, ist der Schritt in den Profifußball gelungen, aber du hast kämpferischer Typ, macht unglaublich viele Meter auf der Außenbahn, schon gut, ne? Und man merkt, dass da auf jeden Fall Potenzial drin steckt. Allerdings hat er nicht ansatzweise so einen krassen Sprung gemacht wie Kaspar Jander, ne? Das merkt man ja dann auch an der Beliebtheit bei den Fans. Und ich finde, gerade so der Baran Mogultay, wenn er mit vordringt, mit nach vorne kommt ins letzte Drittel, so ein Klassiker, dieser jugendliche Leichtsinn, den hat er noch. Also er verdribbelt sich dann, hofft und den Abschluss, wenn er dann einen Abschluss sucht, dann ist das alles nicht so doll. Das sind ja auch nicht die wichtigsten Qualitäten als Linksverteidiger, muss man ja sagen an dieser Stelle. Ich finde das noch roh, also insgesamt ist alles, was Baran Mogultay mitbringt, noch ein bisschen roher als das, was Kaspar Jander schon hat. Und dementsprechend hätte es ihm wahrscheinlich auch nicht geschadet, hätte er noch eine Spielzeit in der dritten Liga gemacht.
Mindestens. Mein erster Take, du gehst auf die Leistung, da habe ich einen Take zu, wenn ich darf.
Bitte.
Ich finde es vermessen, also dass der Berater sagt, wir orientieren uns Richtung zweite Liga, schön und gut, ne, das ist ambitioniert.
Ja.
Kann sein. Find das ein bisschen hochgegriffen für einen Spieler, der sich in der dritten Liga kein Stammspieler ist, der jetzt auch hier mit der Mannschaft, wenn er auch gespielt hat, jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Das kann man bei so einem jungen Menschen nicht erwarten, auch nicht bei dem Mannschaftsgefüge und bei der, alles klar.
Ja. Ja?
Aber es geht ja nur um die Aussage, wir orientieren uns hier Richtung zweite Liga und oder sonst was. Weil das, ich störe mich so ein bisschen in der zweiten Liga. Wenn du mir sagst, ich ertrage es hier im Verein nicht mehr wegen der Stimmung und wegen der Entwicklung, also die ich hier persönlich nehme, ich möchte irgendwo anders hin, und dann geht er nach Regensburg, nach Sandhausen.
Mhm.
Sag ich, yo, kann ich verstehen, da ist vielleicht auch noch der ein oder andere Groschen mehr drin.
Ja.
Und vielleicht ist da die Entwicklung dann nochmal eine andere und vielleicht auch für so einen jungen Menschen dann auch mal ganz gut, einfach einen Tapetenwechsel zu haben.
Ja.
Kann ich alles nachvollziehen. Es ist aber so, der Mann hat doch seinen Stammplatz an Köter verloren. Der hat nicht immer den besten First Touch. Wie du schon sagst, er verdribbelt sich häufig. Ich finde ihn auch für einen Schienenspieler nicht super schnell.
Mhm.
Und ich finde seine Flanken katastrophal.
Mhm.
Also grausig.
Ja. Und ich meine, auch da werden wir im Sommer ja sehen, wohin wird die Reise gehen. Auch ihn werden wir weiter verfolgen.
Ja, aber bin ich mal gespannt. Ne, ganz zu ehrlich zu sagen, der Einsatz, ne, der kämpft, der ist.
Du findest es vermessen.
Das findest du in der zweiten Liga, kann jeder kämpfen.
Ja.
Kann jeder in der zweiten Liga, aber in der zweiten Liga kann 50% der jungen Leute eine bessere.
Kommt drüber, Schwanke du stellen. Findest die Aussage so ein bisschen vermessen vom Spieler.
So ein bisschen vermessen, ich würde es ihm vom Herzen gönnen. Zweiter Take ist, ich bin einfach traurig. Kaspar Janda ist kein Duisburger. Kaspar Janda ist hier groß gemacht worden, aber Kaspar Janda hat Schalke durchlaufen,
ja,
hat Münster durchlaufen.
Ne? Ja.
Also der hat sich dann hier für Duisburg entschieden, aber der ist kein Duisburger. Baran Mogulcay, der ist eine echte Identifikationsfigur für den Verein so ein bisschen. Ne? Also
ja,
der hat länger hier gespielt. Und da finde ich es einfach schade, dass wir wieder jemanden verlieren. Aber auch das natürlich sehe ich absolut rational, weil Jugendspieler werden hier nicht beim MSV alt. Das ist klar. Ich finde es nur gerade in dem Fall halt schade, dass ich sage, uns fehlt es gerade so ein bisschen an Identifikationsfiguren.
Mhm.
Und ich finde nicht, dass der Schritt für Baran jetzt so notwendig ist wie für Kaspar. Kaspar würde ich sagen, ja, du hast recht, nochmal ein Jahr in der dritten Liga, hoffentlich in Klammern.
Ja.
Wäre ein bisschen Perlen vor die Säule bei dir. Bei Baran würde ich sagen, safe müsste da noch eine Drittligasaison kommen. Vielleicht nicht bei uns, aber zweite Liga, come on.
Ja.
Also dann habe ich den so noch nicht spielen sehen.
Lass uns zum Schluss nochmal aufs große Ganze schauen.
Mhm.
Wir haben es ja eingangs eingerissen, MSV Duisburg Ausbildungsverein. Du hast jetzt zwei Talente, die werden gehen. Du hast Hetwa schon gewinnbringend verkaufen können. Also das, was auch wir ja in den vergangenen Jahren häufig mal kritisiert haben, dieses MSVs Ausbildungsverein, das hat man sich zwar auf die Fahne geschrieben, aber drin steckt es nicht wirklich. Das kann man so jetzt nicht mehr sagen. Also bei aller Scheiße, die beim MSV abgeht, es scheint zu funktionieren.
Ja, auch schon länger. Ne? Also guck mal, Daschner ist auch ein gutes Beispiel.
Damit ging's los.
Und Schnellhardt ist auch ein gutes Beispiel.
Ja.
Also es gibt den einen oder anderen, wo man sagen würde, man kann sich bei uns nach wie vor ins Schaufenster stellen. Und deswegen verstehe
gut.
ich. Ne?
Nein, worauf ich hinaus will, Fabian Schnellhardt kam ja jetzt nicht aus dem NLZ.
Nein, gut.
Die Frage ist die Durchlässigkeit zwischen U19 und Profimannschaft, ist die besser geworden? Die Frage ist, wie gut werden die Youngsters im NLZ entwickelt? Ne? Und da muss ich sagen, wenn man das jetzt ganz rational betrachtet und Daten sammelt und schaut, welche Spieler haben es geschafft, dann machen die letzten anderthalb, zwei Jahre da echt einen guten Eindruck.
Ja, finde ich auch. Und das stimmt mich auch positiv.
Wobei man jetzt wieder sagen muss, was bedeutet der Abgang von Engin Vural? Das Fass könnten wir ja jetzt auch nochmal aufmachen.
Ganz
ne?
genau.
Wird das Probleme bergen am
da
Ende?
Da werden wir auch auf jeden Fall natürlich jetzt auch in dieser Rückrunde dann natürlich auch nochmal drauf schauen. Wie ist
Klar.
die Entwicklung? Wie geht's weiter?
Ne?
Aktuell steht der MSV in der U19-Bundesliga ja recht gut da.
Ja.
Ne? Einstelliger Tabellenplatz, ein überragender Stürmer,
ja.
ne? wo ich ja auch noch gespannt bin. Aber diese Diskussion um Kani Nanolu, die kann man ewig weiterführen, wenn man da jetzt sagt, der Junge muss unbedingt auf dem Platz stehen, weiß ich nicht.
Jetzt auch das, ne? Ich meine, wir haben noch ein bisschen Winterpause, da kann man auch natürlich mal gucken, was mit so einem jungen Spieler ist. Und da würdest du ja im Prinzip das fortführen, was jetzt sehr schön in den letzten Jahren begonnen hat mit dem NLZ, wenn direkt der nächste Spieler nachrückt. Vielleicht hast du dann die nächste Identifikationsfigur.
Wie gesagt, bei Kani Nanolu scheint es ja auch so zu sein, dass der Typ es halt ausnahmsweise nicht nur in den Füßen hat, sondern scheinbar auch im Kopf.
Hm.
Und dementsprechend würde ich ihm sagen, bevor du jetzt eine mittelmäßige Drittligakarriere anstrebst, dann geh lieber nach Princeton. Aber what else? Whatever. das ist auch schon wieder so eine Diskussion, die ich sehr müßig finde. Ich finde nicht, dass man sich jetzt auf einen jungen Mann verlassen sollte, der dann irgendwie, man sucht in solchen Situationen nach Heilsbringern.
Klar.
Und nach Identifikationsfiguren. In Duisburg lächzt danach und deswegen finde ich halt die Baran-Geschichte auch ein bisschen schade.
Ein Punkt noch zum Ausbildungsverein. Gerne. So, jetzt bringst du Spieler hervor, wie sie sich entwickeln werden, das wird die Zeit zeigen, wie sich Jule Hetwer entwickelt, wir werden sehen, worin Baran Mogultay am Ende geht, vielleicht sehen wir ihn ja auch wieder und er trägt das Trikot von Erzgebirge Aue, keine Ahnung, in der kommenden Saison.
Es gibt aber auch Beispiele, die halt nie geklappt haben, Leckesitz, Miguel Max Schmeling, solche Leute, die dann in der Versenkung verschwunden sind.
Genau, Vincent Gembalis. Gut, wir werden sehen, was mit Kaspar Janda passiert. Über eine Sache kann man, finde ich, aber noch diskutieren beim Thema Ausbildungsverein. Einer geht, du kriegst Geld, zwei gehen vermutlich ablösefrei.
Das ist scheiße.
Funktioniert das Konzept nicht dann erst, wenn du auch ein bisschen Kohle noch verdienst?
Ich glaube, das Konzept funktioniert insofern dann gut, wenn du auch nicht die ganze Zeit spielerisch so in der absolut schwächsten Position bist. Ne? Also ich glaube, dass du auch eine ganz andere argumentative
Basis hast,
da dich irgendwie bei einem Spieler zu positionieren, wenn du sagst, aber guck mal, ne, hier ist auch Aufbruchstimmung, wir sind Platz 6 oder was.
Ja, das ist nämlich das Thema auch bei Kaspar Janda. Ich sag mal so, hättest du jetzt eine fabelhafte Saison gespielt, wärst am Ende auf Platz 4 gelandet, hättest du vielleicht nochmal eine andere Grundlage gehabt mit Kaspar Janda und auch seinem Spielerberater mit seinem sagenumwobenen Spielerberater zu diskutieren. Aber so, ne? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, bei aller Liebe und bei aller Liebe zu, ich schlafe ja schon immer in MSV-Bettwäsche, da bist du wieder beim Thema Geschäft, Profifußball,
ja.
Dann geht so ein Spieler halt.
Das wird hier auch und das ist
also halt blöd, dass du kein Geld verdienen kannst mit zwei Dritteln das sozusagen.
Das ist wirklich mies und das finde ich wirklich schade. Das Thema Ausbildungsverein an sich, natürlich will man Kohle, aber das Thema Ausbildungsverein an sich, finde ich, schmälert es damit nicht. Ich finde, wir können davon nichts kaufen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja gut,
aber wir können schon festhalten, dass es funktioniert und dass man auch da in Zukunft sicherlich ein Standort ist und
das ist es, glaube ich, nämlich, ne? Also wenn Fußball Deutschland jetzt wirklich sieht, Baran Mogultay entwickelt sich weiter in der zweiten Liga oder wo auch immer, Kaspar Janda schlägt in Nürnberg ein wie eine Bombe, Hetwa wechselt in die erste von Dortmund, also so weit gehen wir jetzt mal noch nicht, aber Hetwa, keine Ahnung, wechselt vielleicht auch in zwei Jahren zu einem Zweitligisten oder so, ne? Dann wird sich ja rumsprechen, die kommen alle aus Duisburg, die Jungs. Also insofern kannst du dir vielleicht perspektivisch was davon kaufen, wenn die Leute halt erkannt haben, die jungen Spieler, die Berater der Spieler, die Eltern der Spieler, wenn die erkannt haben, in Duisburg, auch wenn sie jetzt Regionalliga spielen, da kannst du dich entwickeln. Nein, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Wie es weitergeht in der Liga, das werden wir ja erst in ein paar Wochen erfahren. Das ist unser kleiner, kurzer Überblick, der Einblick in unsere...
Ja, gar nicht so kurz war letzten Endes.
Gefühlt, wir haben gesagt, wir machen heute mal
nur
ganz
20
kurz,
Minuten.
Ganz kurz zum Warmwerden, 20 Minuten, da wieder hervorragend funktioniert.
Das klappt nie.
Aber man merkt dann doch, wenn man mal anfängt, sich zu unterhalten, dass da ja doch so ein paar Gedanken in uns gewachsen sind.
Und auch, dass ich mich jetzt auch schon wieder, es ist unglaublich, es ist so eine Mischung aus Alzheimer und Stockholm-Syndrom, ich freue mich auch schon wieder richtig.
Ich auch irgendwie und es ist pervers, muss man sagen. Aber das Schöne ist, euch geht's ja nicht anders. Wir hören uns, auch wenn der Ball erst in Testspielen rollen wird zunächst, hören wir uns nächste Woche wieder und fiebern gemeinsam dann auf das endgültige Ende der Winterpause hin. Liebe Leute, bis nächste Woche. Haut rein, macht's gut.
Ciao, ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.